Kurznachrichten. Was hatten wir denn schon länger nicht mehr in der kleinen Audiodatei? Klar, die Schweizer Weltwoche. Jetzt kommt aber wieder ein bisschen was. Auch Roger Köppel gab Interviews. Heute aber Kollege Roman Zeller im Gespräch mit Pascal Lottas, dem ich große Wertschätzung entgegenbringe.
Und nun das Dossier.
Es ist Pascal Lottas aus Japan. Er ist Konfliktforscher, Neutralitätsforscher und Assistenzprofessor, vor allem an der Universität in Kyoto. Herr Lottas, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie betreuen ja den Kanal, YouTube-Kanal, hochinteressant, unglaublich erfolgreich, Neutrality Studies, befassen sich mit Neutralität, der Geopolitik, Konflikten, Kriegen dieser Welt. Wie blicken Sie aktuell in den Iran? Mit was für Gefühlen verfolgen Sie diesen Konflikt? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also, da geht mir viel durch den Kopf. Gestern war ich verzweifelt, weil Donald Trump eigentlich gesagt hat, er werde den ganzen Iran, die Nation des Irans vernichten. Und nicht nur ich, also auch ganz viele andere Leute auf Twitter und online haben das als ganz klare nukleare Drohung wahrgenommen, dass Donald Trump hier Nuklearwaffen einsetzen würde, wenn der Iran nicht sich seinem Diktum beugen würde. Und wir müssen uns hier ja gewahr werden, oder? Vor 6 Wochen hat die USA gegen alles Völkerrecht den Iran angegriffen, zusammen mit Israel, und hat jetzt 6 Wochen lang einen illegalen Angriffskrieg geführt und hat wirklich sehr viele Strukturen im Iran auch zerstört. Und ich meine jetzt nicht Staatsstrukturen, sondern circa 30 Universitäten, unzählige Spitäler, Krankenhäuser, also Brücken. Zuletzt vor 5-6 Tagen hat Donald Trump stolz verkündet, er habe jetzt da eine große neue Brücke in die Luft gesprengt. Dabei sind 12 Leute, also Zivilisten, ums Leben gekommen, und solche diese völkerrechtswidrigen Angriffe auch gegen zivile Infrastruktur hat sich jetzt einfach die ganze Zeit gehäuft, und es ist absolut schrecklich zu sehen. Ich habe auch gute Freunde aus dem Iran, und das mitzuerleben ist einfach auch was Schlimmes. Jetzt heute am 8. April, wo wir zusammen reden, hat Iran und die USA jetzt einen Waffenstillstand verkündet, wobei im Moment eben interessant ist, dass es die iranischen 10 Punkte sind, die da auch von den USA akzeptiert werden als Ursprung dessen, was jetzt in den nächsten 2 Wochen verhandelt werden soll. Das stimmt mich wieder, das gibt mir wieder Hoffnung. Es ist auch interessant, dass anscheinend die USA es eben nicht schafft, auch mit ihrer militärischen Übermacht in Iran zu knacken. Ja, sie können viele Leute töten. Ja, sie haben den Ayatollah Ali Khamenei getötet, aber dessen Sohn ist jetzt Ayatollah. Sie haben viele der Führungsriege des Irans getötet, aber der ist jetzt einfach die nächste Generation nachgekommen. Und jedes Mal, wenn wieder jemand getötet wird, kommt der nächste, die nächste Figur nach. Also das iranische System als politisches System lässt sich weder destabilisieren noch zerstören. Also eher umgekehrt hat das Ganze jetzt dazu geführt, dass der Iran zusammensteht, also auch von den ethnischen Minderheiten. Von dem her scheint es mir im Moment, dass die USA und Israel eigentlich eher das Gegenteil erreicht haben von dem, was sie wollten, und dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem Iran es durchsetzen konnte, dass seine Vision dessen, wie die Zukunft gestaltet werden sollte, eigentlich als Grundlage dessen genommen wird, worüber dann wieder verhandelt wird. Weil schlussendlich ist Krieg zum größten Teil ist Krieg einfach eine andere Form der Diplomatie, eine ganz, ganz schlimme und blutige Form der Diplomatie. Die einzige Ausnahme ist Krieg, wenn es darum geht, eine andere Menschengruppe auszulöschen. Aber ansonsten ist es eigentlich immer eine Verhandlung darüber, wie die Zukunft weiter gestaltet werden soll. Und da scheint es mir, dass im Moment die USA ihre Ziele nicht erreicht haben. Und für mich als Konfliktforscher ist natürlich das Schlimme dabei, dass es eben wieder zeigt, dass diese Konflikte des 21. Jahrhunderts alles andere als zivilisiert vor sich gehen, sondern dass wir eher wieder uns zurückarbeiten in die, ins 19. Jahrhundert oder früher mit der Brutalität und auch der Blutrünstigkeit, mit der diese Konflikte geführt werden.
Das Dossier.
Sie sagen nicht, dass Israel aufgelöst werden muss oder so irgendetwas. Mhm. Sie sagen schlicht und ergreifend, das Kriegsführen muss jetzt aufhören und es muss auch, das Ganze muss auch in internationales, also in Völkerrecht gegossen werden und vom Sicherheitsrat, also dem höchsten Gremium der UNO, verbrieft werden. Also sie wollen das Ganze schriftlich und sie wollen es von den 5 Großmächten unterschrieben haben, obwohl sie interessanterweise nicht sagen, dass sie Sicherheitsgarantien wollen vom, sagen wir, von Russland oder von China, weil wenn wir das vergleichen mit dem Ansatz der Ukraine-Krieg, geht es ja der Ukraine darum, Sicherheitsgarantien zu bekommen von den USA und den Europäern. Die Iraner machen das explizit nicht. Sie versuchen nicht jetzt hier über Drittstaaten irgendwelche Garantien zu erwirken, sondern sie sagen, sie wollen eine politische Realität schaffen in ihrer Umgebung, in der sie dann schlussendlich nicht mehr von Angriffen der USA oder Israels bedroht sind, und das wollen das de facto durchsetzen. Ob das tatsächlich dann so geschieht, ich habe meine Zweifel daran, aber es besteht kein, also man sieht es im Moment, also die Iraner haben es geschafft, große Teile der US-Militärbasen in der ganzen Region, in der Golfregion zu entleeren. Also die Amerikaner mussten sich da einen großen Teil zurückziehen, ihre ganze Infrastruktur, vor allem der Überwachungsinfrastruktur ist beschossen worden und mehr oder weniger kaputt. Die Amerikaner sind blind, wenn es um diese Raketenangriffe geht, die jetzt noch immer kommen oder kamen vom Iran. Und auch ein Großteil ihrer Truppen musste abgezogen werden. Die Flugzeugträger, die Amerikaner in die Region schicken wollten, die mussten alle wieder abziehen, respektive kamen nie nahe an den Iran ran. Die Übermacht, also auch die Air Force, Übermacht und die Navy, die die Amerikaner haben, konnten sie so gar nicht zum Einsatz bringen. Daher ist es für mich eigentlich gar nicht unrealistisch, dass die Amerikaner sagen, also bis zu einem gewissen Punkt sind wir schon weg aus dem Mittleren Osten, aus Westasien.
Aber nicht vergessen, wo die US-Soldaten sind, weg. Auch der AFN ist weg.
AFN Radio.
To Donald Trump.
And we will make America great again.
Also Donald Trump an sich halte ich für einen Narzissten zum Extremsten, und worauf er sich einlassen wird, ist etwas, was ihn gut ausschauen lässt. Und er macht sich natürlich im Moment, muss sich extrem Sorgen darüber machen, dass er nicht nur im November die Wiederwahlen, also nicht, Entschuldigung, dass er nicht nur im November die Parlamentswahlen verlieren könnte, also das sind ja die Midterms, die da bevorstehen, aber dass er im Moment seine Umfragewerte sind bei 35% herum, und wenn die noch weiter sinken, dass er tatsächlich auch aus dem Amt gehievt werden könnte.
Zu Israel.
Ich denke, aus israelischer Sicht ist das jetzt ganz und gar nicht das, was man sich gewünscht hat, weil eigentlich war das Ziel ja, den Iran zu zerstören, respektive als Gegner vom Radar wegzuholen, so wie man 2003 eigentlich den Irak und Saddam Hussein von der Gleichung wegstreichen konnte. Dass das nicht erreicht wurde, ist jetzt natürlich für die Regierung Netanyahu ein Rückschlag. Wir haben jetzt heute auch auf Twitter verschiedene Voten diesbezüglich gesehen, wobei man eben sagen muss, dass die israelische Regierung alles in allem, also die israelische Bevölkerung eben alles in allem eben zu einem guten Teil eher für diesen Krieg war und ist und sie den auch als logische Weiterführung der anderen kriegerischen Tätigkeiten gegen den Genozid in Gaza und also in Bezug auf den Genozid in Gaza anschaut und auf die Operation im Libanon, indem man den ganzen Südlibanon eigentlich entleeren möchte. Und die Israelis haben auch gesagt, dass obwohl die Iraner und die Amerikaner sagen, dass jetzt eigentlich ein genereller Waffenstillstand gelten soll und die Waffen eben auch im Libanon schweigen müssen, dass die Israelis jetzt sagen, nein, das gilt nicht auf den Libanon und dort machen wir weiter. Und sie haben jetzt erst gerade vor ein paar Stunden verschiedenste Ziele, nicht nur im Südlibanon, sondern direkt in Beirut angegriffen, und zwar wieder in Wohnquartieren. Und in der Libanon ist halt leider Gottes einfach die logische Weiterführung der israelischen Kriegsziele in Gaza und im Westjordanland, um das Projekt eines größeren Israels zu verwirklichen. Und ich glaube, die Israelis werden das auch einfach weitermachen.
Roman Zeller von der Schweizer Weltwoche mit einer Frage, die uns erklärt wurde im Staatsbürgerkundeunterricht der Deutschen Demokratischen Republik.
Mhm. Wer profitiert von diesem Krieg? Wen sehen Sie, überspitzt natürlich, als Gewinner aktuell? Ich habe mal unlängst gelesen im Economist schon, glaube ich, dass China der heimliche Sieger ist in diesem Konflikt rund um den Iran. Was sagen Sie dazu? Ist das so? Wer ist aktuell Profiteur von diesem Iran-Krieg?
Nein, also der Economist ist natürlich auch eines dieser Blätter, das ich eigentlich als neokonservative Propagandapresse einstufe, um es ehrlich zu sagen. Ich kann es einfach nicht anders anschauen. Natürlich hat der Economist ab und zu gute Beiträge. Es gibt auch da unabhängige Journalisten, die gute Analysen dort einbringen. Aber alles in allem haben die ganz, ganz klar einen ideologischen Drall. Und hier wieder zu sagen, China profitiert und so weiter. Nein, China also hat jetzt einiges geschwitzt, weil schlussendlich kommt ein guter Teil des Erdöls und des Gases, das China verwendet, nicht unbedingt vom Iran, aber von den Golfstaaten. Also, dass dieser ganze Strom abgeschnitten wurde, ist alles andere als in Chinas Interesse. China konnte vielleicht etwas an Einsicht darüber gewinnen, wie jetzt dieser Krieg geführt wurde, weil schlussendlich haben man in der Ukraine gesehen, wie ein moderner Konflikt auf dem Lande geführt wird und wie das ausschaut. Jetzt hier haben wir zum Teil einen Seekrieg und einen Raketenkrieg gesehen. Vielleicht hat man dort Einsichten gewinnen können, aber als die China als Sieger oder als Profiteur anzusehen, ist schlicht und ergreifend für mich ein Unsinn. Die Waffenlobby in den USA und in Europa hat vielleicht etwas davon gewonnen, weil sie jetzt wieder die Bücher haben, wobei man schon sehen musste, dass wir jetzt durch diese Kriege auch lernen, dass der militärisch-industrielle Komplex in den USA gar nicht so mächtig ist, also gar nicht alles vermag mehr, was er uns eigentlich einmal vorgespielt hat. Und da kommen wir jetzt vielleicht auf die Schweiz zu sprechen. Ich meine, die Schweiz musste ja jetzt letzte Woche lernen, dass diese Patriot-Systeme, die man vor Monaten oder vor Jahren bestellt hat, dass die nicht nur nicht geliefert werden, sondern dass die jetzt auf ungewisse Zeit vertagt wurden und jetzt, wo die Schweiz sagt, ja, dann zahlen wir auch nicht mehr, was wir eigentlich abgemacht haben vertraglich, dass jetzt die USA einfach sagt, ja, dann zwacken wir halt die Zahlungen für den F-35 ab, dann kriegt er halt die auch nicht. Und dass jetzt, ich glaube, die Schweiz auch als eines der europäischen Länder lernen muss, die Amerikaner nehmen zwar Bestellungen gerne an und das Geld, das nehmen sie schon, aber liefern tun sie nicht. Und jetzt nicht unbedingt, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Und das ist doch was Neues.
Was ist vielleicht generell gesprochen, was ist die Rolle der Schweiz in diesem Krieg? Was würden Sie da sagen?
Ich glaube, direkt im Krieg hatten wir jetzt keine Rolle. Das Interessante ist, dass die Schweiz im Iran-Krieg wieder viel mehr auf ihre historische neutrale Rolle zurückgefallen ist, indem sie sofort gesagt hat, ja, keine Überflüge der Amerikaner oder der irgendwelcher Flieger, die mit diesem Krieg in Verbindung stehen. Also eine klassische Aktion der neutralen Schweiz. Also wir haben im Ukraine-Krieg ja gesehen, dass die Diskussionen im Inland viel, viel größer waren. Ja, also Waffen wieder ausfuhren, gestatten, ja, nein, oder was machen wir mit dem also Panzer oder Lieferungen oder was können wir machen, wie können wir die Ukraine unterstützen, war ja die Frage. Und jetzt hier im Iran-Krieg war die Frage eher, jetzt gehen wir wieder zurück eigentlich darauf, was man in den 1990er Jahren schon gesagt hat beim ersten Irak-Krieg. Das war noch interessant. Also die Rolle der Schweiz im Krieg selber, ich sehe nicht eine Rolle im Krieg, sondern eher eine Rolle, wie man sich zu diesem Krieg stellt. Und was jetzt eben interessant ist, vis-à-vis der Rolle, die die Schweiz versucht hat einzunehmen im Ukraine-Krieg. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch weiterentwickeln, dann auch im Herbst auf die Neutralitätsinitiative hin, die wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit im Herbst zur Abstimmung kommen wird.
Rheinmetall.
Aktienprofite, Sektkorken, die 300%.
Creating a deadly cloud.
Zur Neutralität. Ich bin ja einerseits Neutralitätsforscher, andererseits bin ich auch ein Neutralist. Also ich versuche ja, das Konzept der Neutralität auch den Leuten schmackhaft zu machen, weil ich das Gefühl habe, also aus meiner Forschung heraus zeigt sich einfach immer wieder, dass Neutralität zu einem guten Teil einfach auf positive Einflüsse hat, zu einem großen Teil positive Einflüsse hat auf internationale Beziehungen. Sie ist kein allerwelts Heilmittel, das jetzt alles einfach gut macht, aber es ist auf jeden Fall gescheiter, eine realistische Neutralität zu vertreten, als sich über Verbandelungen in fremde Kriege da jetzt noch Leiden weiter zu verbreitern und zu vergrößern. In dem Zusammenhang hat die Schweiz in den letzten Jahrzehnten natürlich sich große Schritte auf die NATO zubewegt, in ganz, ganz großen Schritten, auch in ganz große Abhängigkeiten begeben. Und
wo die NATO dann auch schnell der kalte Hauch des Nahtods.
Wer hat's erfunden? Hä?
Die Schweizer.
Aber zuletzt noch das schwierige Thema Zuversicht.
Ich kann eigentlich nur im Abstrakten sprechen. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass ich auch mein Herz als Historiker weiß einfach, nichts hält für ewig. Also es gibt keinen Krieg, der unendlich ist. Kriege wiederholen sich, Krieger kommen wieder vor, aber jeder Krieg hat ein Ende. Leider ja auch jeder Frieden, aber so eben im Moment auch dieser Krieg muss irgendwann auf irgendeine Art und Weise zu Ende gehen, was eben nicht heißen soll, dass dann das Ende der Geschichte ist. Aber es gibt bisher noch keinen unendlichen Krieg. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das im Moment abgespielt hat und dass eben die USA haben schon andere Kriege verloren in ihrer Geschichte, also der Vietnamkrieg ein Paradebeispiel. Der Krieg hat 10 Jahre gedauert, also das von der US-Seite, und natürlich, wenn wir die französische Seite mit einbeziehen, waren es 20, 25 Jahre. Es war schrecklich, aber das war auch zu einem guten Teil ein asymmetrischer Krieg. Mit dem Iran war alles sehr viel symmetrischer. Also die Iraner haben wirklich hier eine Verteidigung aufgebaut, die ganz anders funktioniert hat, die auch anders funktioniert hat als Nordkorea und jetzt eigentlich meiner Ansicht nach eben eher dazu führt, dass die Amerikaner sowie auch die Israelis verhandeln müssen, um weiterzukommen in ihrer eigenen, also in dieser Region. Und daher aus historischer Sicht, irgendwann muss es enden, wird es enden, und wir müssen dann einfach hoffen, dass es nicht zu einem Replay kommt.
Herr Lothar, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Vielen Dank, Herr Zeller.
Jetzt mal zum Essen. Pascal Lothar, Roman Zeller, Schweizer Weltwoche. Und zum Profit generieren braucht es auch Zuversicht, das Dossier der kleinen Audiodatei. Ich lese Engpässe, die Tagesschau meldet keine Entspannung beim Flugbenzin, die Versorgung mit Kerosin bleibt angespannt, Politik beschwichtigt, Wirtschaftsministerin Reiche hält die Versorgung für sicher, beginnend der Petersberger Klimadialog und auf jeden Fall und an allem schuld Russland, die Staatsverschuldung des Landes auf Rekordtief im G20-Vergleich. Die Luhansker Volksrepublik ist vollständig unter Kontrolle russischer Truppen.
Die Panzertruppen.
Auch dir, liebe Svetlana.
Was bleibt uns letztendlich? Wasser predigen und Wein trinken.
Bulgariens Wahlsieger Rumen Radjew für neuen Dialog mit Russland, erfordert mehr kritisches Denken von der EU, pragmatischeres Handeln. Konsequent sprach er sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Da hat sich wohl die EU ob Orban zu früh gefreut. Radjew führt die linke Partei Progressives Bulgarien. Ich zitiere ihn: Fragen Sie Macron, den belgischen Premier, fragen Sie andere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Merz, die gesagt haben, dass dieser Dialog wieder aufgenommen werden muss. Ein Dialog sei nötig, der eine künftige Sicherheitsarchitektur Europas gestaltet, die Deindustrialisierung aufhält. Zitat: Wenn Europa echte strategische Autonomie haben soll, muss sich Europa sehr ernsthaft Gedanken darüber machen, wie es seine Ressourcen sichern kann. Denn ohne Energieressourcen können wir nicht von Wettbewerbsfähigkeit sprechen.
Macht Nord Stream 2 aus.
Radjew argumentiert, die EU habe sich selbst untergraben, indem sie in einer von ihr als regellos bezeichneten Welt eine moralische Führung anstrebte. Radjew
Radjew bezeichnete das Wahlergebnis als Sieg der Hoffnung über das Misstrauen, Bulgariens achte Wahl innerhalb von 5 Jahren. Als scharfer Kritiker der EU-Ukraine-Politik hatte sich Radjew gegen Bulgariens Energieembargo gegen Russland ausgesprochen, einen Plan zur Lieferung von Panzerfahrzeugen in die Ukraine im Jahr 2022 blockiert und argumentiert, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt gebe.
The victory will change the world.
Das ist ja nicht unweit von den hier formulierten Positionen. Seit Jahren auf dem diplomatischen Forum in Antalya warnte Russlands Außenminister Lavrov den Westen davor, Russlands rote Linien zu ignorieren. Russlands Geduld ist nicht unbegrenzt. Für den Ukraine-Konflikt wiederholt er, für eine dauerhafte Lösung muss die Konfliktursache beseitigt werden. Dem Westen wurde vorgeworfen, die Ukraine in einen größeren Konflikt hineinzuziehen und permanent Moskaus rote Linien zu überschreiten. Vom 17. bis 19. April fand das Internationale Forum für Diplomatie in der türkischen Stadt Antalya statt. Lavrov thematisierte Berichte über die Nutzung des Luftraums mehrerer NATO-Staaten durch die Ukraine für Drohnenangriffe auf russisches Territorium. Ein weiterer Verstoß gegen Moskaus rote Linien. Lavrov warnte davor, Russland angesichts seiner Zurückhaltung in diesem Zusammenhang als Papiertiger abzutun. Zitat: Gott ist geduldig und das gebietet uns ebenfalls geduldig zu sein. Er erklärt, Moskau verzichte bewusst darauf, seine roten Linien exakt zu definieren, da die Unschärfe selbst eine abschreckende Wirkung habe. Er erinnert an die Worte von Wladimir Putin: Wir haben etwas, womit wir reagieren können. Im Hinblick auf anhaltende westliche Militärhilfe für Kiew erklärte Lavrov, dies füge sich in ein umfassenderes historisches Muster ein. Er bezeichnet die europäischen NATO-Mitglieder als Auslöser des Ukraine-Konflikts, warf dem Westen vor, die Ukraine zu einem Ausgangspunkt für einen globalen Konflikt machen zu wollen. Er beschreibt den Konflikt als Krieg gegen Russland, den der Westen seit Jahren vorbereitet hat. Kiew sei im Zuge der NATO-Osterweiterung schon lange vor Beginn der offenen Kampfhandlungen in einen gegenüber Russland feindseligen Staat verwandelt worden. Der Begriff Stellvertreterkrieg fällt ein weiteres Mal. Ich teile diese Einschätzung. Russland nennt die NATO-Osterweiterung als eine der Hauptursachen des Konflikts mit dem Westen. Der Friedensprozess, erste Gespräche, kamen laut Lavrov aufgrund des US-israelischen Krieges gegen den Iran ins Stocken.
Die Beziehungen des Iran zu Russland seien umfassend und vielschichtig.
Nicht vergessen sollten wir das Beste, Svetlana. Lavrovs Außenamtssprecherin erklärt, im Westen laut eine Pandemie des Faschismus. Das in einem Interview am Sonntag. Einige Länder haben sich den historischen Revanchismus hingegeben und versuchen, den sowjetischen Sieg über den Nazismus umzuschreiben. Sie sprach mit der russischen Nachrichtenagentur TASS. Sie erklärte, Russland war eine Zeit lang absolut sicher, dass der Zweite Weltkrieg ein heiliges Thema für die ganze Welt sei. Mittlerweile denken viele Länder, der sowjetische Sieg im Zweiten Weltkrieg war zufällig und inakzeptabel. Sie denken, nun sei es an der Zeit, diesen Zufall oder Fehler, wie sie das sehen, zu korrigieren. Moskau hielt den Revanchismus lange für eine Art kleinen Keim, der in der Ecke sitzt und nirgendwo hinkommt. Doch jetzt, erklärt sie, ist daraus ein historischer Revanchismus erwachsen. Sie erinnert an den sowjetischen Film Der gewöhnliche Faschismus von 1965. Einige westliche Länder akzeptierten die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und die Entscheidungen des Nürnberger Tribunals nicht. Sie wollten den ukrainischen Schwarzerdeboden übernehmen, russisches Öl und Gas kontrollieren. Sie verwies auf einen zunehmenden Krieg gegen Denkmäler. Moskau warne schon seit Jahren vor der wiedererstarkenden Nazi-Ideologie in Europa. Verweist insbesondere auf die Paraden zur Ehre von Veteranen der Waffen-SS in baltischen Staaten. Auch erwähnt Fackelmärsche zum Geburtstag des ukrainischen Nationalisten Bandera, dessen ukrainische Aufstandsarmee mit Nazi-Deutschland zusammenarbeitete und zehntausende Juden und Polen im Zweiten Weltkrieg ermordete. Die Entnazifizierung der Ukraine sei eines der Hauptziele des Militäreinsatzes Russlands gegen den Nachbarstaat. Und damit vollständig, Dmitri Medvedev: Russland kämpft gegen Kräfte, die seine Existenz in Frage stellen, trat auf dem 3. gesamtrussischen Kommunalforum Kleine Heimat, Stärke Russlands im Nationalen Zentrum Rossiya auf. Zitat: Wo immer wir arbeiten, wir sind ein einheitliches Land, ein Land, das sich heute im Krieg befindet, ein Land, das gegen diejenigen kämpft, die nicht wollen, dass es existiert. Und wir, ebenso wie unsere Kinder und Enkel. Deshalb sind wir verpflichtet zu siegen und jede Aktivität antirussischer Kräfte zu unterbinden,
egal woher sie kommt und in welcher Form sie sich äußert. All das gehört, komme ich ein weiteres Mal zu dem Ergebnis sagen zu müssen, dass Positionen, die allzu weit entfernt von diesem mir Faschismus in seiner radikalsten Form darstellen. Großer Harawar, aber eigentlich kein Grund zu lachen. Die unfassbare Geschichtsvergessenheit unsererseits erschwert es auch mir, Dinge in Russland kritisch zu sehen, wo sie gesehen werden müssen. Auch an diesem Dienstag, liebe Schlagerfreunde, der 21. April 2026, die kleine Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Japan lockert seine Regeln für Waffenexporte. Na, endlich wieder töten und morden. Die Vereinigten Arabischen Emirate erwägen den Abschied vom Petrodollar. Der russische Botschafter Nechayev wurde ins Auswärtige Amt Berlin einbestellt. Er fordert seinerzeit von der Bundesregierung die Anerkennung des Genozids am sowjetischen Volk. Sollte selbstverständlich nach unseren Verbrechen sein. Lettland und Litauen verweigern Robert Fico den Überflug nach Moskau zur Feierlichkeit Tag des Sieges im Mai, dem antifaschistischen Sieg zu gedenken. Mir Pflicht, das zu verweigern. Ein offen faschistischer Akt. Öllieferungen nach Ungarn und Slowakei durch die Druzhba-Pipeline. Wohl bald, laut ORF. Waffenruhe USA, Iran auf der Kippe. Wiederaufbau Gazastreifen, geschätzt 71,4 Milliarden US-Dollar, so ORF. Israel-Argentinien schließen ein Abkommen. Netanyahu schwärmt für seinen Gast, den argentinischen Präsidenten Javier Milei. Können Sie vielleicht eine Kettensäge rausholen zum paar Liter sägen? Junge Welt thematisiert Engpass Pistazie. Die kommt auch aus dem Iran. Auch die in Israel geknabberten. Und nochmal trüben der Freude über Orbans Abgang. Regierungskoalition in Rumänien aus. Da gab es ja auch Eingriffe der EU. Staatspräsident Dan sucht nun nach neuen Koalitionsvarianten. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Und Buckelwal Timmy an der Ostsee schwamm sich zunächst frei. Jetzt sitzt er aber wieder fest. Der alte Depp, im Ozeaneum werden sie die Messer wetzen. Er liegt jetzt an der Öffnung der Bucht vor der Insel Pöhl.
Marcello, deine Sendung wird immer besser. Grüße von der Autobahn.
Morgen wird richtig gut. Eines der lustigsten Dossiers bislang. Gestern fertig gemacht. Dafür gibt's jetzt ein paar Tage schönes Wetter. Zum Wochenende wird's wieder unbeständiger.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.